Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück, ich bin euer Host und ich darf euch zur 300. Folge unseres kleinen Podcasts begrüßen. Bastian, Isabella und ich freuen uns, dass ihr schon so lange an unserer Seite seid und uns begleitet. Klar, dass wir bei unserer Jubiläumsfolge uns nicht lumpen lassen. Wir haben für heute ein Thema gesetzt, das wahrscheinlich alle von euch beschäftigen wird, nämlich die Frage, killt KI Software als Investment Case und vielleicht sogar das Private Equity Geschäft und die ganzen Dienstleister drumherum gleich mit? Ich freue mich, das heute mit drei Gästen diskutieren zu dürfen, die unterschiedliche Perspektiven auf diese Herausforderung mitbringen. Mein erster Gast kommt aus der PI-Welt. Es ist Michael Weber, Partner bei Cinven und Co-Head der neuen Mid-Market-Strategie, die Cinven gerade aufbaut. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
Und dann sitzen noch zwei Jungs bei mir im Studio, die quasi inmitten des Sturms stehen, als Analytiker und als Unternehmer. Dan Bender und Lukas Ingelheim sind da, die beiden Gründer des AI- und Tech-Due-Diligence-Dienstleisters Code & Co. Hallo, ihr zwei.
Hi. Danke, dass wir wieder hier sein dürfen und Glückwunsch zur 300. Folge. Mega.
Danke, lass uns was Gutes draus machen.
Auf jeden Fall. Einfaches Thema, ja.
Und wir fackeln nicht lange, lass uns gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Meine Frage an euch drei, vielleicht einen nach dem anderen. Was glaubt ihr denn? Killt KI wirklich den Investment Case Software an der Börse und für Private Equity?
Also ich fange gerne mal an und trotzdem nochmal vielen Dank auch für die Ehre, hier in der 300. Folge dabei sein zu dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Also ich glaube nicht, dass der Software-Investment-Case gekillt ist. Ich glaube, die Frage muss man ein bisschen anders stellen. Was passiert eigentlich mit Investments im Software-Bereich? Ist es so einfach, wie es die letzten 10, 15 Jahre war, dass jeder, der Software gekauft hat und nicht irgendwas komplett Schrottiges gefunden hat, damit erfolgreich ist, weil die Multiples nach oben gehen und alles wächst? Ich glaube, die Zeiten sind klar vorbei. Ich glaube, wir sehen eine Bifurcation, also eine Trennung zwischen High-Quality-Assets, die eine Software-Future-Proof-Situation haben, und denen, die das eben nicht haben und die dann auch in der Zukunft nicht mehr investierbar sind oder auch untergehen und verschwinden. Also eine Differenzierung zwischen High-Quality-Software und Software, die eben nicht so toll ist.
Wie seht ihr beide das?
Ich würde das 100% unterscheiden. Also ich glaube auch, dass not all software is created equal. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass es sicherlich Firmen gibt, die vielleicht commoditized data access haben, die eher horizontale Software sind, keine irgendwie tiefe Workflow-Relevanz für ihre Kunden haben, die werden es schwer haben. Aber es gibt immer noch wahnsinnig spannende, aufregende, vertikale Software, die vielleicht so ein System of Record-Status für ihre Kunden haben, die von Regulation, also Regulatorik, geschildert sind, ja, also, und die werden wahrscheinlich von AI viel mehr profitieren können als andere. Also, wir bleiben überzeugt, wir haben weiterhin Spaß an Software und nee, wir glauben nicht, dass KI den Investment Case platt macht.
Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, um zu versuchen, euch den Spaß zumindest heute ein bisschen zu verderben. Mal gucken, wie ihr dann reagiert, dazu kommen wir aber noch. Erstmal würde ich gerne von Michael noch wissen, wann habt ihr bei Cinven denn das letzte Mal ein Softwareunternehmen gekauft?
Das ist noch nicht so lange her. Wahrscheinlich vor 6 Wochen. Und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Wir haben auch einen Case bei uns in den USA. Den haben wir vor der AI Market Dislocation gekauft, aber hatten damals schon als Strategie, hier AI-Themen in die Produkte einzubauen. Und das funktioniert ehrlicherweise super gut. Wir machen das natürlich nicht alleine. Wir haben ja auch super Dienstleister wie Code & Co. mit dabei, aber auch interne Ressourcen mit einem eigenen AI-Team, die dann helfen, die Produkte mit den Unternehmen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise eine Riesenchance für Investoren, ist im Moment, die eben verstehen, wie mit AI umgegangen werden muss, dass eben die Unternehmen, in die investiert wird, dass die einfach auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden können, als sie es möglicherweise auch alleine nicht hinbekommen würden.
Was passiert denn eigentlich, wenn ihr im Moment mit einem Software-Case in eure Investment-Committees geht? Worauf fokussieren die ICs dann? Ich kann mir vorstellen, das ist kein einfacher Gang.
Nee, absolut. Also wir haben natürlich eine higher hurdle, wie wir es nennen. Und wir haben dort sehr viel Zeit und Aufwand in ein AI-Risk-Scoring-Framework gepackt, wo man sozusagen eigentlich zwei Seiten untersucht. Zum einen, wie ist die AI-Defendability, also wie sind die Modes, genau wie es der Dan vorhin erklärt hat, und das scored. Aber auf der anderen Seite auch, was ist die AI-Upside? Es ist ja nicht nur ein Risiko, es ist auch eine Riesenchance. Und ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, es geht ja nicht nur um Software-Investments. Das Gleiche ist ja auch wahr für Business-Services, die genauso disrupted werden könnten oder können oder werden. Und hier sich genau zu überlegen, welches Automation-Potenzial hat man, ist super wichtig. Und so gehen wir es im ICD an.
Dan, Lukas, ihr kennt euch beide richtig gut aus mit Software und auch mit Geschäftsmodellen. Gebt doch mal eine Schätzung ab, wie viel Prozent der Software-Schmieden da draußen bekommen gerade durch AI wirklich ihr Geschäftsmodell weggeschossen?
Also ich glaube erstmal, jede Firma ist von AI betroffen, im Guten oder im Schlechten. Ne? Und um das, was Michael eben gesagt hat, natürlich Investmentkomitee, wenn wir mit klugen Menschen wie Michael arbeiten dürfen und ihnen vielleicht eine Tech-Perspektive bieten können, wie wir glauben, dass KI ein Investment Case beeinflusst oder nicht, da gibt es natürlich ein paar Perspektiven, die man wählt. Das eine ist KI-Resilienz. Ne? Gibt es die Company überhaupt noch in 5 Jahren? Oder ist das etwas, was irgendwie das nächste Cloud-Code-Feature ist oder Cloud-Feature ist? Und auf der anderen Seite, was sind die Opportunitäten, die es hier gibt? Egal, ob das jetzt ein Cost-Out-Thema ist, egal, ob es vielleicht proprietäre Daten gibt, die dir eine wirklich echte Mode sein können, sodass du einen riesen Vorsprung haben, den andere nicht oder sehr schwierig nur replizieren können. Ob das jetzt 10% oder 50% sind, die wirklich Probleme haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde sagen, am Ende des Tages geht es darum, möchtest du AI akzeptieren und auch embracen, ja, oder bist du jemand, der das verhindern möchte? Und wenn du jemand bist, der es verhinderst, dann hast du wahrscheinlich Probleme in der Zukunft, egal ob es jetzt interne Themen sind oder externe Themen sind. Also intern im Sinne von erhöhte Effizienzen im Entwicklungsbereich und auf der anderen Seite vielleicht Land and Expand Opportunitäten, dass du Kunden auch dir dafür Geld zahlen, dass sie KI-Features nutzen.
Ja, und ich glaube, vielleicht kann ich da noch eine Sache ergänzen, das finde ich nämlich super wichtig. Man darf ja auch nicht unterschätzen, was der menschliche Faktor für eine Rolle spielt. Also es gibt alle möglichen technischen Möglichkeiten, was man heute schon machen kann, aber das dann in der Praxis auch zum Laufen zu bringen, ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, es gab, glaube ich, eine McKinsey-Studie, die gesagt hat, dass irgendwie 60% aller CEOs von den Unternehmen das super finden, mit KI zu experimentieren. Und es gibt lauter Testcases, aber die Anzahl von produktiven, umgesetzten Cases ist viel, viel geringer. Also ich glaube unter 10%, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und ich glaube, der Faktor des menschlichen, sag ich mal, der menschlichen Resilienz, mit bestimmten Prozessen einfach agieren zu wollen, das ist sicherlich auch ein Faktor, der das technisch Mögliche einfach ein bisschen abbremst.
Wahrscheinlich ist der KI-Impact ja so etwas wie die größte Red Flag aller Zeiten für M&A-Deals oder Private Equity-Deals auf der einen Seite. Haben wir gerade schon darüber gesprochen, ganz kurz, was für große Verheerungen sie anrichten kann und ein Geschäftsmodell wirklich innerhalb von Monaten kaputt machen kann. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch nicht leisten, den ganzen Sektor zu ignorieren, weil da potenziell was sein könnte und die Chancen zu ignorieren. Lukas, wie tief musst ihr in der Due Diligence denn graben, um zu erkennen, ob ein Geschäftsmodell wirklich KI-resistent ist und nicht nur eine Vermutung dazu abgeben zu können?
Ich glaube, was sich vor allem geändert hat in unserer Herangehensweise an eine Due Diligence jetzt durch das Thema AI-Risk, ist, dass wir uns das Thema AI-Risk gesondert sehr viel früher anschauen als sonst oder früher auch. Also vor AI war die Tech-Due Diligence meist oft eine Confirmatory-Due Diligence, die kam dann als einer der letzten DD-Streams meistens ganz am Schluss, irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Wochen vor Signing, ne? Immer kurze Sprints. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass wir am Ende des Tages unsere Arbeitsblöcke ein bisschen aufteilen. Und da ist oft der AI Due Diligence Stream der erste, der beantwortet werden muss, bevor dann sogar die CDD startet, die früher eigentlich fast immer die erste Due Diligence war. Das heißt, AI Risk ist meistens eine reine Outside-In Perspektive oder ein Outside-In-Assessment, das man eigentlich komplett von außen betrachten muss, weil man zu dem Zeitpunkt, in dem unsere PE-Kunden uns nach dem AI-Risk-Impact fragen, meistens auch gar keinen Zugang besteht zu der Company, ne? Sondern da schaut man sich halt Dinge an, die man von außen sehen kann oder Approximations, um sich an das Thema ein bisschen heranzuarbeiten. Das ist also, je mehr Zugang auch hier, wie bei allen DD-Themen natürlich, desto besser. Aber es ist meistens wirklich so, dass wir halt dieses AI-Thema frühzeitig adressieren müssen und dann das IC sagt, okay, jetzt investieren wir 100% und gehen halt irgendwie bei allen DD-Streams in die Voll, ne? Oder halt nicht und legen es zur Seite und gehen dann in das nächste Thema.
Also hundertprozentige Zustimmung, aber was ehrlicherweise das Coolste an unserem Job ist, dass wir dafür bezahlt werden zu lernen. Ja, die Industrie ändert sich stetig. Irgendwann gab es eine SaaS-Transformation, dann irgendwann gab es die Mobile-Transformation und irgendwann gab es mal Browser-Usage und so weiter und so fort. Also Fortschritt ist das, was Private Equity-Menschen spannend finden und damit auch die Berater. Und damit schiebt sich natürlich der Inhalt von DD. Also wir schauen uns natürlich jetzt später auch, wenn wir Zugang haben, ganz andere Dinge an, dass wir wirklich tief gehen und den MLOps verstehen wollen oder den wirklich den wie Model Governance, Model Drift Prevention, Prompt Injection Prevention Measures, also auch Security-Themen, aber auch sogar mal selber Hand anlegen. Wir haben unter anderem auch für einen Fall bei euch, Michael, ne, hatten wir eine ganz spezielle Fragestellung. Das war ein Developer-Tool, und da waren wir einfach wahnsinnig beeindruckt von der Architektur. Ich will es hier nicht zu lange ausführen, aber im Endeffekt war das ein spezielles Setup, warum die Company überhaupt an den Markt kam. Und die waren AI-technisch noch nicht so weit wie vielleicht andere. Und da gab es zu Recht die Frage, können die AI? Und da haben wir dann einen kleinen POC tatsächlich, also ein Proof of Concept gebaut, um zu beweisen, die Architektur dieses Developer-Tools ist so phänomenal, dass wir sehr bullisch darauf sind, dass die in kürzester Zeit von AI profitieren können. Und so haben wir ein kleines Tool gebaut, und das den Kollegen gezeigt und hoffentlich darauf zur Entscheidungsfindung beitragen können. Und deshalb, ja, die Arbeit ändert sich und das ist das, was einem hilft, morgens aufzustehen, ehrlicherweise.
Jetzt sind die Entwicklungssprünge in der KI-Technik natürlich dramatisch. Ihr macht jetzt so einen Proof und dann kommt aber die nächste Iterationsstufe von Claude und so weiter. Die Dinge kann, die man sich gar nicht vorstellen konnte vorher. Wie sicher könnt ihr denn sein, dass euer Urteil heute auch in 12 Monaten noch Bestand hat?
Gar nicht. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube erstmal, dass ja, Modelle werden immer besser und gerade die Frontier Models, wenn du dir die Leaderboards anguckst, dann ist da gefühlt alle 3 Tage ist da irgendwie ein neuer gerade am Führen. Das sind eher iterative Verbesserungen, ne? Und ich glaube auch nicht, dass Large Language Models, also Transformer Architekturen, der Weisheit allerletzter Schluss sind. Irgendwann wird es noch was anderes geben. Und ich glaube, dass es insgesamt fundamentale Wahrheiten gibt, die Bestand haben auch im Zeitalter von sich rapide fortentwickelnder AI, egal ob das die eben genannten Data Modes sind, egal ob das eine System of Record Status ist, egal ob das ein tiefes Embedding in Customer Workflows ist. Das sind Themen, die sind unabhängig von der Technologie. Also im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass diese Firmen einen strukturellen Vorteil haben, weil die auf einer ganz anderen ökonomischen Basis, Stichwort Token Economics, KI einsetzen können. Ja? Das Wunder von SaaS war ja Zero Marginal Cost auf neuen Accounts, neuen Seats. Heute ist das nicht mehr so. Du hast Use Cases und User, die tief unprofitabel sind, ja. Und das, weil die einfach Tokens verbrennen, bis zum geht nicht mehr. Und gerade gesehen, dass, was war das, Uber oder Meta, die haben so Leaderboards irgendwie, um zu zeigen, dass sie Token-Maxing machen. Und die haben jetzt schon irgendwie ihr Jahresbudget für Tokens irgendwie verbraucht, ja. Und ich glaube, die guten Firmen sind diejenigen, die Stärken, die unabhängig von der Technologie sind, wie die eben genannten Punkte, nutzen, um KI einzusetzen, aber nicht als Weisheit letzter Schluss, sondern da, wo die Modelle gut sind. Also mit einem ganz scharf definierten Kontext, sodass du auch das Halluzinierungsrisiko minimierst und natürlich auch die Economics besser managst.
Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass es ja schon immer eine Replicability-Risk gab. Durch AI ist diese einfach nur noch größer geworden. Das heißt, auch schon vor AI hätte ich mir jetzt in einem Low-Cost-Country ein Entwicklerteam oder eine Agentur beauftragen können, die mir dann eine Applikation nachbaut. Das heißt, Firmen, die ja so schnell replizierbar sind, hatten auch schon wahrscheinlich vor der AI-Zeit keinerlei wirkliche Mode und dadurch halt irgendwie keine Daseinsberechtigung als wirklich ja, standhafter PE-Investment-Case. Das ist, glaube ich, etwas, was am Ende des Tages jetzt halt nur noch schneller und noch günstiger wird, mit jeder Model-Iteration dazu führt, dass jetzt der Zugang zu so einer Möglichkeit, einer Software zu mehr oder weniger klonen, einfach nur noch geringer geworden ist. Aber das bedeutet, dass halt die Dinge, die schon immer wichtig waren, neben der eigentlichen Software, ne, halt viel wichtiger sind als vorher, ne? Das ist, glaube ich, etwas, auf das wir dann auch natürlich sehr stark prüfen, um zu gucken, okay, der reine Code ist am Ende des Tages nicht mehr wirklich viel wert, ne, sondern die ganzen Dinge drumherum werden halt viel, viel wichtiger.
Ganz konkret, welche sind das denn? So 2, 3 kurze Punkte.
Also das Thema Integration zum Beispiel, ne? Also wie tief bin ich in die verschiedensten Systeme integriert? Also viele Industrien, Financial Services, Health Tech als Beispiele, da ist es meistens so, dass Kunden nicht nur irgendwie eine Software nutzen, die irgendwie alles kann, ne, sondern du hast dann da irgendwie oft mehrere Dutzende oder Hunderte verschiedener Software-Insellösungen, die du halt dann auch in dich integrieren musst. Du hast verschiedene Datenstandards und natürlich das Thema zum Beispiel auch Zertifizierungen und Co. Ne? Also ich als Krankenhaus oder ich als große Bank, die eine Software nutzt, nutze das ja nicht nur, weil ich sage, ich outsource das Code-Schreiben zu jemand anderen, sondern ich outsource mehr oder weniger den kompletten Betrieb, die Maintenance. Ich habe SLAs und Codes an einen externen Dritten, der das für mich am Ende des Tages komplett bereitstellt. Und natürlich hätte ich die Möglichkeit, mit meinem eigenen Entwicklerteam intern das halt auch noch zu bauen. Aber das ist am Ende des Tages nicht die Core-Kompetenz von dem, was halt jetzt die Bank oder das Krankenhaus in dem Fall macht, ne? Man sagt, ich hätte das gerne komplett ausgesourced und will damit am Ende des Tages nichts zu tun haben, ne? Das sind, glaube ich, Dinge, die extrem wichtig sind. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ich weiß jetzt nicht, Daniel und Michael, ob ihr noch andere Punkte habt.
Ja, ich glaube, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, die du gestellt hattest mit dem Punkt, was weiß man eigentlich wirklich über die Zukunft, wo geht das alles hin? Ich glaube, man kann natürlich Stand heute nur agieren mit dem Wissen, was man heute hat. Und man hat, sage ich mal, beschleunigende Timeline der Entwicklung gefühlt, was alle AI-Themen angeht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, wenn man mal ein bisschen zurückschaut, viele Sachen haben sich dann doch ein bisschen langsamer entwickelt, als man gedacht hat. Elon Musk hat vor 10 Jahren schon gesagt, das autonome Fahren steht vor der Tür. Es wird auch sicherlich irgendwann kommen, aber es hat alles ein bisschen länger gedauert. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, beim Investieren und beim Analysieren von den Geschäftsmodellen ein bisschen kühlen Kopf zu halten und zu schauen, was sind eben die Sachen, die sich wirklich schnell ändern? Was sind die, die ein bisschen länger dauern? Genau zu dem, was Lukas gerade gesagt hat. Und ich glaube eben, dass nicht jeder Prozess gleich schnell disruptiert wird. Und der zweite Punkt, und das zu unterscheiden und genau anzuschauen, das ist, glaube ich, genau die Herausforderung, die man heute hat als Investor. Und da auch permanent am Puls der Zeit zu sein und zu schauen, was sind eben die neuesten Entwicklungen, ist, glaube ich, auch super wichtig. Auf der anderen Seite, und das ist aus meiner Sicht auch ein super wichtiger Punkt, es wird meines Erachtens auch ein bisschen Panikmache im Markt aktiv geschürt. Wenn du dir anschaust, was der CEO von Anthropic quasi permanent in den Markt trägt, ist White-Collar-Workforce ist dead, wird alles ersetzt, Cloud Cowork, brauchst keinen Anwalt mehr und so weiter und so fort. Was sind denn die Interessen dahinter? Ja? Ich glaube, da gibt es natürlich auch ein riesiges Interesse daran, das Fundraising zu befeuern und eine riesen Story zu erzählen. Und wenn man so ein bisschen sich das anschaut, was da immer wieder die Announcements waren, dann merkt man, da ist auch wirklich ein Marketing dahinter für das eigene Fundraising und eigene Interessen, die dann eine bestimmte Story, ein bestimmtes Narrativ in den Markt pushen. Und sich davon nicht verrückt machen zu lassen, sondern wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, was wird in welcher Geschwindigkeit sich verändern. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist das, was aus meiner Sicht alle Investoren heute als eine der Hauptaufgaben haben, wenn sie sich eben neue Investments anschauen.
Es gibt ja im Kern 3 Investment Cases für Software mit Bezug auf KI. Die, die schon verloren sind, die sind für uns alle uninteressant. Dann die, die wirklich waterproof sind, bei denen sich ja fast alle einig sind, die werden nach wie vor hohe Bewertungen und hohes Interesse erzielen. Da kann man wahrscheinlich aber auch jetzt nicht mehr so viel rausholen. Und dann die Spannenden, die in der Mitte stehen, die potenziell die AI-Disruption spüren, auf der positiven wie auf der negativen Seite. Und die kritische Frage ist, packen die es vor der Kurve zu bleiben? Ja. Und das ist ja eigentlich das, was Private Equity macht. Genau diese Teams und diese Geschäftsmodelle rauszufinden, die vor der Kurve bleiben, wenn sich viele Sachen verändern und dann die ganze Outperformance mitzunehmen. Ist das ein Spiel, das auch in so einer unbekannten Disruptionslandschaft wie AI stattfindet, wo keiner weiß, wie das nächste Tool aussieht, was das nächste Tool wirklich kann? Oder ist es zu riskant, sich auf solche, sagen wir mal, Wetten einzulassen, selbst mit der besten Due Diligence dahinter?
Also erstmal, ich bin da komplett bei dem, was Michael eben sagte. Also unsere Glaskugel ist ungefähr genauso scharf und unscharf wie von anderen Menschen. Wir können alle nicht wissen, was die Zukunft schreibt. Und wenn du guckst, die Geschwindigkeitsverbesserung im Sinne von, was passiert und wie viel besser werden Modelle aktuell, vor kurzem noch war ein Claude ein bisschen wie 1 Million Praktikanten, wo jeder Praktikant einem Kundengespräch zuhört und vielleicht von mir aus im Kundenservice verärgerte Kunden erkennt und dann irgendwie menschliche Arbeit skaliert, also die Leute befriedet. So ein Mythos, also das, was jetzt gerade in einer Preview an Großkonzerne und Banken zur Verfügung gestellt wurde, sodass die Sicherheitslücken stopfen. Das ist schon nochmal eine ganz andere Liga an Qualität. Das ist, muss ich vorstellen, vielleicht wie ein Praktikant, der 1 Million Kunden gleichzeitig zuhört, der Insights liefert, die nie ein Mensch hätte, weil der klüger ist, sondern einfach eine höhere Skalierung hat. Also der kann alles gleichzeitig checken, der erinnert sich an alles, weil das Token-Window und das Context-Window so groß ist und alles sich erinnert und alle Connections macht. Also ich glaube schon, dass wir eine Qualitätsverbesserung sehen, die gigantisch ist und auch eine hohe Innovationsgeschwindigkeit. Ja, also für uns mittlerweile siehst du, seit ungefähr Weihnachten, seit Opus 4.5 ungefähr, jetzt ist irgendwie vor ein paar Tagen ja 4.7 rausgekommen, ist es wirklich möglich, mit Agenten autonom Software schreiben zu lassen. Ja, und auch programmatisch sicherzustellen, dass du einen Self-Reinforcing, Reimproving Loop hast, wo die KI von dem menschlichen Feedback lernt, um dann immer besseren Code zu schreiben. Ne? Das ist eine Realität. Also ich glaube schon, dass man nicht unterschätzen darf, was in dieser Welt passiert. Und trotzdem bin ich da komplett bei dem, was du sagst, Michael. Panikmacher, das ist erstens nicht konstruktiv, es hilft nichts. Und ich glaube auch, dass historisch der Mensch immer neue Aufgaben gefunden hat. Ja, also egal, ob es die Dampfmaschine war oder Railroads und was auch immer. Und zum anderen auch, dass der operative Login, der mentale Login von Menschen in ihren Workflows eine riesige Mode darstellt. Ja, also die Adoption von Technologien kostet einfach Zeit. Ja, und dementsprechend glaube ich, die Firmen, und das ist das, was Michael auch sagt bezüglich der, und was du, anderer Michael, auch sagtest, bezüglich des operativen Impacts, was ein guter Investor hat. Man kann Firmen auf dieser kulturellen und operativen Transformation begleiten, aber man muss es auch tun, weil sonst hast du später beim Exit natürlich ein Problem. Ne? Und das heißt, natürlich eine gute Due Diligence heißt so auch eine sehr aktive Value Creation, um sicherzustellen, dass du dann nicht in der Zukunft Multiple Compression beim Exit hast.
Wie schätzt ihr das denn ein, das Thema Value Creation durch KI? Wenn ihr auf der einen Seite in der DD feststellt, dass es ein Unternehmen, das relativ KI-resistent ist, dann würde ich jetzt die Frage stellen, kann man da überhaupt auch noch mit KI als Value Creation Treiber dann arbeiten, wenn es so ein bisschen insulated ist?
Absolut. Also ich glaube, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir haben im Moment die größte Value Creation Opportunity for the last 20 years in front of us. Ja. Und das ist sowohl im Bereich Software, aber das wird auch im Bereich Business Services, Financial Services gleichermaßen der Fall sein. Ich glaube, genau zu dem Case, den du vorhin beschrieben hast, es gibt die Firmen, die sind AI-native und die sich super schnell entwickeln und das sind gute Cases. Es gibt die Firmen, die wahrscheinlich einfach kein gut genug Produkt haben und deswegen auch wirklich ersetzt werden und verschwinden oder komplett verschwinden. Und dann gibt es die Fälle, die ein gutes Produkt haben, aber sich weiterentwickeln müssen oder können. Und ich glaube, das sind super Investment Cases für Private Equity. Und ich glaube gerade, dass Private Equity, ein moderner Private Equity Spieler, kann ein extrem starker Partner sein für die Weiterentwicklung von einem Unternehmen. Wir investieren ja auch in mittelständische Unternehmen, die sind oft super innovativ und auch flexibel und schnell genug, um sich zu wandeln. Und der richtige Private Equity Partner kann hier diesen Prozess der Implementierung, der Automatisierung helfen zu beschleunigen. Und ich glaube, das ist wirklich die interessanteste Value Creation Opportunity, die wir im Moment vor der Nase haben und eine Riesenchance für Top Returns in den Fonds.
Die Frage stellt sich ja auch für euch beide als Unternehmer, als Inhaber von Code & Co. Könnt ihr mit KI noch mehr skalieren oder macht KI in einem halben Jahr das, was ihr mit eurer ganzen Workforce jetzt sozusagen Human Intelligence macht? Wie schätzt ihr denn die Bedrohung von KI für euer Geschäftsmodell als AI und Tech DD-Dienstleister ein?
Also eine DD ist ja im Kern strukturierte Wissensarbeit unter Zeitdruck, ne? Und mit limitierten Informationen. Egal, ob ich meinen Code anschaue, Architekturen anschaue, mit Teams spreche, irgendwann einen Report formuliere, Natürlich ist ein LLM, was im Endeffekt auf allem Text, den die Menschheit hat, mehr oder weniger trainiert wurde, ist erstmal ein Brett. Ja, also wer das nicht anerkennt, glaube ich, ist naiv. Für uns ist das ein Beschleuniger. Wir sind da extrem positiv. Erstens, weil wir als Econco gegründet haben vor 10 Jahren, Lukas und ich die Company gegründet haben, gesagt haben, wir finden es mega, mit guten Leuten zu arbeiten und klugen Menschen zu arbeiten. Aber wir sind jetzt gar nicht so große Fans von der Beratung an sich. Ja, also wir wollen kein PowerPoint nutzen und irgendwie durch die Welt reisen und in irgendwelchen Konferenzräumen sitzen, sondern wir lieben es, mit klugen Menschen zu arbeiten. Und so haben wir von Tag 1 Software geschrieben. Und den ersten POC haben Lukas und ich auch selber geschrieben. Und 10 Jahre später haben wir ein großes Entwicklungsteam. Wir haben viel Software geschaffen, die uns hilft, unsere Arbeit schneller und besser zu machen. Und da ist AI ein Riesenkatalysator. Wir haben ungefähr 850 Transaktionen begleiten dürfen in den letzten 10 Jahren. Das heißt, wir haben auch, glaube ich, ein paar sehr, sehr gute Daten zum Thema Benchmarking, mit denen wir arbeiten können. Aber ja, die Speed to Insight, die wir uns immer auf die Fahne schreiben, die wird immer schneller. Und wie Lukas vorher sagte, der Inhalt an der DD schiebt sich. Ne? Also gewisse Sachen, die vielleicht früher noch interessant waren, sind heute Table Stakes. Und andere Sachen, die vielleicht noch gar nicht existierten oder nicht interessant waren, sind jetzt wichtig. Ich meine, ehrlicherweise, der AI gibt es seit sehr, 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 sehr vielen Jahrzehnten an Machine Learning. Und wir gucken es uns auch seit 10 Jahren an. Nur ist es natürlich jetzt eine ganz andere Qualität. Und damit muss man natürlich einen anderen Fokus auch darauf setzen. Das heißt, wir haben große Freude an unserem Job und wir wachsen und wir glauben auch nicht, dass wir uns zukünftig langweilen werden und hoffen auch, dass Michael das ähnlich sieht als Auftraggeber.
Vielleicht, um da direkt anzuknüpfen, ich glaube, die Transformation, die ihr durchlauft, die ist natürlich eine, die dann viele andere Firmen auch mitmachen müssen. Aber ich glaube, was da halt besonders wichtig wird, ist ein Faktor, der meines Erachtens, den wir jetzt noch nicht besprochen haben und der auch nicht auf dem Balance Sheet auftaucht. Aber das Thema ist, wie viel hast du eigentlich Trust aufgebaut als Firma? Und gerade in dem AI-Zeitalter wird dieser Vertrauensfaktor meines Erachtens massiv viel wichtiger. Und wie gesagt, ist nicht accounted for on the Balance Sheet, aber ist, glaube ich, extrem wichtig. Warum arbeiten wir gerne mit Daniel und Lukas zusammen? Wir machen seit Jahren zusammen Analysen. Wir wissen, wir können uns darauf verlassen. Und im Grunde genommen ist es dann einfach die Person auch, mit der ich zusammenarbeite, der ich zutraue, mir ein fair and true view zu vermitteln. Und natürlich kann ich die gleiche Analyse auch bei Claude reinchippen und sagen, hey, sag mal, was jetzt die Firma da irgendwie, wie AI future-proof ist die? Aber ich glaube, der Judgment Call am Ende von zwei super erfahrenen Leuten ist da einfach nochmal ein Riesenunterschied. Und das sind eben kleine, minimale Zentimeter oder Millisekunden wie im Extremsport, die halt dann darüber entscheiden, ob du die richtige Entscheidung triffst. Unser Job ist, die richtige Entscheidung zu treffen und da sich auf die richtigen Leute im richtigen Moment zu verlassen und zu verstehen, wann kannst du sozusagen da eine Analyse trauen und wann nicht. Das ist super wichtig. Und ich glaube, dieses Thema Vertrauen, auch wenn man sich Firmen anschaut, in die man investiert, ist das Management vertrauenswürdig? Sagen die wirklich, was passiert? Sind die offen für die Veränderung? Die Kunden haben Vertrauen in eine Firma, weil die immer dort vernünftig behandelt worden sind. Das ersetzt du nicht so schnell. Aber du kannst es natürlich mit AI alles effizienter machen, automatisieren. Aber dieser Vertrauensaufbau, der stattgefunden hat, den ersetzt du nicht so schnell.
Da könnte man es aber so machen, dass ihr eure Firma praktisch komplett auf Claude umstellt und ihr zwei und vielleicht noch 3-4 andere aus eurem Top-Level-Team, die bei den Kunden bekannt sind, machen dieses Human Judgment, das Michael so schätzt, und den Rest macht die Maschine.
Nein, das sehe ich tatsächlich anders. Also ich glaube, erstmal, ich habe ein Wort, was ich ehrlicherweise von Michael gelernt habe, das finde ich sehr gut. Also AI ist der Intelligence Layer. Ja, also da, glaube ich, hast du einfach unglaublich viele Daten, die du nutzen kannst. Dann hast du ein Judgment Layer als Mensch. Und jetzt kommt das, was Michael, glaube ich, letztens gesagt hat in einem Telefonat, nämlich der Mensch auch ein Accountability Layer. Ja? Das ist die Person, der du vertraust. Und ich glaube nicht daran, dass man jetzt nur noch mit irgendwie, weiß nicht, 2-3 Menschen bei den Ambitionen, die wir haben, dass man das in der Qualität liefern kann, die notwendig ist, sondern ich glaube, dass die Perspektiven, die kluge Menschen bringen, umso bedeutsamer werden. Und ich glaube fest daran, dass man mit einem wahrscheinlich Zehntausendstel der Menschen, die einer der großen Beratungsfirmen hat, wahnsinnig tolle Arbeit machen kann. Ja, also ich bin dieses klassische Modell, dass du ein paar Partner hast, die Golf spielen und halt eine Armada von Juniors, die dann sich kaputt arbeiten, dass das keinen Bestand hat. Ich glaube, das sind ein paar der Großen, die stellen sich gerade schwierige Fragen, aber ich glaube, so ein kleines Speedboat, wie wir es sind, mit knapp 30 Mitarbeitenden heute, die eher auch so eine Diamantenstruktur haben, ne? Dass du wirklich kluge Menschen im Team hast, die unterschiedliche Perspektiven bieten. Und ich glaube, das ist eine sehr gewinnende Kombination. Deshalb, wir heiern, ja, also wir wollen weiter wachsen und wir glauben nicht, dass man das alles nur über Claude abfedern kann. Thema unsere Software, von der ich eben sprach, die heißt Bionic. Bionic, weil wir fest daran glauben, dass der Mensch mit Software zusammen bessere Arbeit macht. Mensch und Maschine, ne? Aber eben nicht nur Software oder auch nicht nur Mensch, der in Bauch und Box hin und her schiebt.
Wie siehst du das denn als Private Equity Guy? Wann erwartest du, dass der erste voll KI-gemanagte Private Equity Fund auf den Markt kommt mit minimalsten Management Fees, mit minimalsten Carry und trotzdem ordentliche Ergebnisse abliefert?
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil auch da, glaube ich, das Vertrauen und dieser Accountability Layer ist, glaube ich, ziemlich entscheidend. Die Investoren vertrauen zumindest im Moment noch den handelnden Personen, die alle auch ziemlich viel Skin in the Game haben. Wir sind ja de facto auch Unternehmer, investieren massiv in die eigenen Fonds. Und wenn das schief geht, dann ist es eben nicht nur irgendeine KI, die sagt, ups, blöd gelaufen, sondern für uns ist es absolut kriegsentscheidend, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen glaube ich, es wird nicht so schnell gehen. Ich habe auf unserer letzten Investorenkonferenz aber so ein bisschen den Hint gemacht, dass ich nicht sicher bin, ob wir nicht vielleicht in einem Jahr von heute einen IC-Member haben, der KI-basiert mitvotet. Und ich glaube, das ist eine sehr reelle Chance, dass man das sozusagen dort mal aufnimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende dieses Thema Vertrauen, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist tatsächlich diese Veröffentlichung von dem Report, der damals dieses Marktbeben ausgelöst hat oder mit ausgelöst hat von Citrini Research, der 2038 Global Intelligence Crisis. Der hatte zwei Co-Investoren, James van Geelen und Aleb Shah. Und James van Geelen ist tatsächlich selbst überhaupt kein Experte auf dem KI-Bereich oder auch nicht im Finance-Bereich, sondern Sanitäter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat eben mit Aleb Shah zusammen diesen Report veröffentlicht, der de facto beschreibt, wie sich die Welt entwickelt mit KI. Alle Work, Blue-Collar, White-Collar-Work wird ersetzt und dann gibt es quasi niemanden, der mehr konsumiert und alle Märkte brechen zusammen. Und daraufhin gab es ja den Black Tuesday, Dow Jones 800 Punkte nach unten gegangen, Aktien, alle Software-Aktien haben massiv verloren. Da waren diverse Positionen, also auch Firmen genannt in dem Report, die da sozusagen betroffen sind von dieser Intelligence Crisis. Und das Ganze ging ja viral, weil Michael Burry, der bekannt ist aus dem Big Short Movie, das dann sozusagen auf X veröffentlicht hat. Und am Ende des Tages ist das ja eine Science-Fiction-Szenario-Analyse gewesen. Das waren ja keine Daten und Fakten, wie das passiert, sondern ein Szenario, das passieren kann. Und der Markt hat dem aber vertraut, weil eben große Unsicherheit da ist, was passiert denn wirklich? Und der interessante Twist an der ganzen Geschichte ist aber dann, dass etwas später rauskam, dass dieser Co-Autor Aleb Shah, der auch Managing Partner von Lotus Technology Management ist, einem Hedge Fund auf diese ganzen Firmen Short-Positionen aufgebaut und natürlich massiv daran verdient hat, dass dieser Report dann so viral gegangen ist. Also auch hier wieder Interessen, die nicht offengelegt worden sind und wo sozusagen nicht ehrlich und offen über die Interessenlagen berichtet wurde. Das ist meines Erachtens genau der Punkt, wo man sagt, wem kann ich vertrauen, welche Informationen sind vertrauenswürdig und wieder zurück zu dem Punkt, ja, diese Entscheidungen muss man dann eben wirklich genau abwägen und nicht einfach nur irgendeinem Narrativ folgen, was in dem Markt viral geht, sondern mit welchen Personen spreche ich, welche Erfahrungen habe ich mit denen gemacht, worauf kann ich mich verlassen und worauf nicht. Das wird meines Erachtens extrem wichtig oder noch wichtiger in der Welt, in der wir uns aktuell bewegen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Faktor Trust und Accountability bei uns im Investieren, aber auch bei allen, die sozusagen zusammenarbeiten, mit ihren Kunden arbeiten, wird in einer Welt, die stärker durch KI geprägt ist, nur noch wichtiger werden.
Ich glaube, wenn jetzt sagst, Vertrauen ist Track Record, ne? Also ein seriöser Investor, ein seriöser LP, der muss darauf vertrauen, dass ein Mensch wie Michael ihm das Kapital vervielfacht zurückgibt in vielen Jahren. Das heißt auch, allein psychologisch ist, glaube ich, der Wunsch nach einer reinen Experimentierung, ich jazze jetzt alles in irgendwie einen Robo-Advisor sozusagen und gucke, was passiert, ne? Ist, glaube ich, schwierig. Plus, Private Equity ist ein Relationship-Business, ne? Und das heißt, das, was in Software-Distribution ist, dass du mit Menschen verhandelst, mit Menschen sprichst, dass du Menschen in die Augen guckst und solche Sachen, die sind im Private Equity genauso wichtig. Und ich glaube, wenn du das Beispiel RoboAdvisor ansprichst, ich glaube schon, dass es ein Alpha gibt. Ich habe jetzt keine Studie aktuell parat, da müsste ich mal Claude fragen, aber dass man natürlich niedrigere Kostenstrukturen durchsetzen kann und damit natürlich eine hohe Disziplin, die einfach stupide nach irgendeinem vorgeschriebenen Gesetz reallokieren, also irgendwie wie ein ETF oder sowas. Und trotz alledem ist in den Private Markets gibt es Informationsarbitrage, da gibt es Beziehungen, da gibt es eben das genannte Track Record. Und ich glaube deshalb, Hybrid ist die Zukunft, die Idee super mit dem Investmentkomitee. Aber ich glaube auch nicht, dass man jetzt plötzlich einen reinen KI-gestützten Berater oder Investor hat. Unter anderem auch, das heißt die Beraterbrille, weil es natürlich Stakeholder gibt, die selber mit Regulatorik zu tun haben. Also im Buyout-Bereich, wo du leveraged Deals machst, hast du natürlich auch Stakeholder wie Banken, wie Versicherer und für die ist diese Accountability Layer regulatorisch sogar vorgeschrieben. Also geht es selbst darum, selbst wenn du könntest, ist es, glaube ich, ein langer Schritt, bis du es tun würdest oder dürftest.
Mhm. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, dass man sich mal anschauen muss, wie entstehen denn die Returns. Das ist ja nicht nur die Entscheidung, die eine KI jetzt trifft, oh, die Firma ist gut oder nicht. Heutzutage ist es auch nicht der Leverage, der typischerweise über die Returns entscheidet, sondern was machst du mit der Firma, wenn du sie gekauft hast? Die Märkte sind relativ effizient, gerade im Softwarebereich. Du musst die bessere Idee haben oder eine gute Idee haben, was du mit der Firma nachher machst. Und da gehört natürlich auch dazu, dass du dann das Management und die Leute an Bord bringst mit der Idee, dass du die richtigen Leute dazu holst. Und es ist also Arbeit, die nicht nur bei der Entscheidung, Unternehmen zu kaufen, die ist natürlich wichtig, aber die Arbeit danach fängt eigentlich erst an. Oder danach fängt die Arbeit eigentlich erst an. Und das ist auch eine Sache, die eben wieder sehr viel damit zu tun hat, Leute an Bord zu bringen und die richtigen Initiativen zu identifizieren. Und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis das alles sozusagen nur noch Agenten mit Agenten ausmachen. Kann sein, dass das kommt, ist nicht auszuschließen. Wenn Superhuman Intelligence kommt, ist alles Mögliche möglich. Das können wir uns heute noch nicht ausdenken. Aber es wird sicherlich sich alles verändern. Es wird sich überall verändern, aber nicht alles jetzt und sofort.
Aber vielleicht sollte das, was historisch einfach war, ne? Also reines Topline-Growth über Buy and Build oder sowas, was vielleicht manche Fonds gemacht haben, das ist vielleicht nicht mehr möglich, sondern jetzt geht es darum, wer sind die Operators? Deshalb das Thema Value Creation ist absolut entscheidend. Wer trifft die besseren Entscheidungen? Wer hat die besseren Ideen, wie Michael sagte? Und wer kriegt die auch die PS auf die Straße? Ne? Wer hilft den Firmen bei dieser Transformation? Wer lässt sich vielleicht auch challengen von den Firmen und sagt, weil die vielleicht mal eine bessere Idee hatten, das sind ja gestandene Unternehmer. Und deshalb Kollaboration, Effizienz, Innovation, das heißt, Stichwort Value Creation ist wahrscheinlich entscheidend und nicht nur irgendwie Topline Growth, dass man da Firmen kauft, zusammenkauft und gar nicht miteinander integriert oder so, sondern hands-on operating.
Eine Sache, die ich auch super wichtig finde, ist, dass wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Public Markets anschaut, ne, also irgendwie Hedgefonds und Co., da ist natürlich klar, dass Robo-Advisory so ein bisschen die Zukunft ist. Wenn man irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, Rainsource Technologies und solche Player anschaut, wo ja gemunkelt wird, dass die schon seit Jahrzehnten AI sowieso schon nutzen und intern haben, das einfach nicht nach außen publiziert haben, ist das, glaube ich, das ist hier ein No-Brainer. Aber im Private Market, da ist halt dieses Menschen extrem wichtig. Ne? Also wie oft treten wir in einem NDA bei zwischen einem Investor und einem Target, der halt irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre vorher geschlossen wurde oder sowas. Ne? Das zeigt ja, wie lang halt auch diese Dating-Periode ist zwischen Investor findet ein Asset, was erstmal eine Kunst ist auch, und dann halt so ein bisschen das Unternehmen zu überzeugen, dass man der richtige Partner ist. Ne? Also die besten Unternehmen, in die man auch investieren will, die können sich am Ende des Tages aussuchen, mit welchem Investor gehen sie, ne? Und nicht andersrum. Und dementsprechend ist halt dieses Bearbeiten, Überzeugen, dass man der richtige Partner ist, das Relevante und das Wichtige. Und dann natürlich das, was auch Michael eben meinte, die Value Creation und dann halt auch in der Holding-Periode zu schauen, dass man dann zusammen halt was schafft. Und da ist natürlich dann AI auch ein Katalysator. Aber ich glaube auch, dass es da auch dann eher nur in Richtung, wie wir das halt auch intern haben, Bionic-like Operating System sein wird.
Glaubt ihr, dass sich das in ein paar Jahren einpendeln wird, einfach auf dem Market-Level, dass alle PE-Funds, alle Dienstleister mehr oder weniger den gleichen Anteil von AI-powered in ihrem Portfolio haben, die ähnliche Mischung zwischen Technologie und Mensch, die es ja seit 20 Jahren immer schon gibt, Internet, verschiedene Tools, ERP-Software oder sowas, dass gar keiner mehr darüber spricht, dass wir uns jetzt so viele Gedanken machen, aber in 2-3 Jahren wird man dieselben Leute wie jetzt noch auf der Dealsourcing sehen, die mit einem gewissen Anteil von AI arbeiten, der innerhalb ihrer Peer relativ ähnlich sein wird?
Also ich bin sicher, es wird AI-native Challenger geben, die gerade jetzt im Softwarebereich mit einer deutlichen Effizienz, also deutlich niedrigen Kosten, dasselbe Wertversprechen ihren Kunden anbieten können und damit preismäßig eine ganze Menge machen können. Das ist die Software-Sicht aus Investoren- und Beratersicht. Natürlich, niemand ist hier dumm, ja. Also ich glaube, jeder weiß, was AI ermöglicht und wird AI nutzen und damit wird sich das natürlich in irgendeiner Form relativieren und vergleichen. Vielleicht gibt es eben den digitalen IC-Member und der hilft. Ich habe gerade eben parallel, ich weiß nicht, ob es Tippen gehört hat, habe ich mal Claude gefragt, zwischen Robo-Advisor als Beispiel, weil es ein ganz gutes Beispiel. Und scheinbar ist es so, dass ein Robo-Advisor, es gibt akademische Studien, die ja auch zitiert werden, ich habe es noch nicht geprüft, ne? Also in Realtime hier rumgetippt, dass ein Robo-Advisor durchaus bessere risikoadjustierte Returns liefern kann als vergleichbare Mutual Fund und den durchschnittlichen Retail-Investor. Dass es aber nicht über smarte Algorithmen geht, sondern niedrige Kosten, systematisches Rebalancing ohne emotionale Fehler, Tax-Loss-Harvesting, reduzierter Disposition-Effekt, das ist eine gewisse Alpha, ja. Jetzt ist aber der Punkt, da habe ich mal gefragt, jetzt quantifiziere das mal. Und dann hat er genannt, ganz interessant, dass es halt Pureplay-Pioniere gab, Betterment, Wealthfront, die 2008 gegründet wurden, die haben nach 17 Jahren zusammen weniger Assets under Management als eine Division von Vanguard, nämlich der Digital Advisor, der 5 Jahre später gestartet ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie, die zeigt, dass Technologie vielleicht gewinnen kann, aber in des Tages Distribution alles ist, sowohl im Software- als auch im Investmentbereich. Im Investmentbereich beim PE ist es das Banknetzwerk und das Netzwerk zu Unternehmen und der Track Record. Im Beraterbereich ist natürlich auch der Zugang, das Vertrauen, diese Accountability, das du geschaffen hast. Und vielleicht im Public Market ist es vielleicht der Zugang, dass du mit Vanguard das Brett an Brand hast, wo ein Neo-Broker vielleicht noch nicht ist. Ne? Mhm. Dementsprechend, ich glaube, Hybrid ist die Zukunft und nicht reines Pure Play in nur Mensch oder nur Maschine.
Mhm. Ich glaube, eine Riesenstärke sind in Zukunft kleine Teams. Das ist das, wenn ich mal PEs anschaue, das sind keine Riesenteams. Ne? Das sind ja mal sehr, sehr kleine Einheiten, vor allem wenn die irgendwie auf Länder runtergebrochen werden. Plus halt irgendwie auch Berater wie jetzt wir, ne, die jetzt kein riesiges Team haben, werden es in Zukunft einfacher haben, als jetzt die riesigen Schiffe, die halt irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeitende überall auf der Welt haben, weil die einfach nicht so schnell agieren können, wie man agieren muss. Ne? Also dadurch, dass sich halt viel sehr schnell ändert, muss der Feedback-Loop und auch die interne Adaption wesentlich schneller sein. Also muss generell Innovationsoffenheit zeigen und dann halt auch die Execution durchdrücken, um das dann halt auch mehr oder weniger umzusetzen. Ne? Wenn du halt dann ein großer Berater bist, der, keine Ahnung, über viele Jahrzehnte gewachsen ist und hunderttausende Mitarbeiter auf der Welt hat, dann kann man einfach nicht so schnell agieren, auch wenn man das gerne möchte, ne? Weil natürlich daran extrem viele Arbeitsplätze hängen und Co. Ne? Also ich glaube, das ist eine Riesenstärke. Und da sind so kleine Teams wie wir oder auch PE-Funds, die einfach an sich kleine Teams darstellen, super positioniert. Und ich glaube dementsprechend, dass auf der PE-Seite, aber auf der Beraterseite dann die kleinen Teams vor allem in Zukunft Erfolg haben werden.
Das Resümee unserer heutigen Folge würde ich gerne Michael überlassen und wieder den Kreis schließen zu unserem Anfang, zu den Blutbad bei den Unternehmenswerten im Softwarebereich, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Was glaubst du, wenn wir in 2-3 Jahren auf heute zurückschauen, auf dieses Marktthema, was wir gerade haben, werden wir das als echten Wendepunkt betrachten, den wirklich große Namen sich in kürzester Zeit aufgelöst haben und verloren haben? Oder als Panikmache, das einfach nur ein kleiner Dip war und letztlich finden wir in 2 Jahren dieselben Namen, die den Markt dominieren, dieselben Returns, die im Softwarebereich erzielt werden und so weiter und so weiter.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich das Resümee ziehen darf. Das fühlt mich wirklich geehrt. Also ich glaube, ich würde es mal versuchen, so zu beantworten. Ich glaube, wir werden zurückschauen und sagen, wow, was für eine super coole Opportunity, dass wir in dieser Zeit agieren konnten, investieren konnten, als Unternehmer unterwegs sind. Weil ich glaube, es ist tatsächlich eine Demokratisierung der Chancen. Ich glaube, die Karten werden zu einem gewissen Grad neu gemischt. Und die Spieler, die jetzt intelligent mit KI umgehen, das richtig einsetzen, die haben eine echte Chance, den Markt und die etablierten Spieler zu challengen. Aber ich glaube, dass es gerade für, sage ich mal, Unternehmen, die eben innovationsoffen sind, jetzt die Chance ist, sich neu zu positionieren, Marktanteile zu gewinnen und ein bisschen, sage ich mal, etablierte Strukturen auch zu disrupten. Und das ist, glaube ich, eine extrem spannende Phase für alle, die sozusagen das positiv, sage ich mal, für sich nutzen wollen und die Offenheit haben. Gleichzeitig muss man, glaube ich, ein bisschen mit offenen Augen agieren und nicht sofort sich da zu naiv in jede Sache reinstürzen. Aber diese Balance so richtig hinzubekommen, ist, glaube ich, die größte Opportunity, zumindest aus einer Investorensicht, die wir gesehen haben über die letzten 10, 15 Jahre. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr zurückschauen, wenn wir alle sagen, ja, ich glaube, es war ein bisschen too much anxiety, zu viel Angst da drin. Und wir werden alle sagen, was für eine coole Opportunity für uns und gerade für kleine, mittelgroße Firmen, die agil sind, schnell sind, sich nochmal neu auf dem Markt aufzustellen und dort tolle Opportunitäten wahrzunehmen. Also ich bin super optimistisch, dass wir eigentlich sagen werden, das war eine klasse Zeit und wie cool, dass wir die Chance hatten, da uns als Unternehmer und Investoren reinzustürzen.
Ein sehr bemerkenswertes Fazit. Ich habe angefangen mit KI als die potenziell größte Red Flag aller Zeiten und am Ende stehen wir da mit der potenziell größten Opportunität aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt, ob ihr recht haben werdet mit euren Prognosen. Ich finde aber, das war auf jeden Fall ein würdiger Aufschlag für unsere 300. Podcast-Folge. Dan, Lukas, Michael, ich danke euch für euren Besuch.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Danke dir. Und euch da draußen natürlich ebenfalls für eure Zeit und euer Interesse. Mit 300 Folgen fängt das Podcast-Leben ja erst so richtig an. Deshalb sind wir nächste Woche schon wieder mit WhatsApp-Nachschub für euch da. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr weiter ab und zu bei uns vorbeischaut. In diesem Sinne, bis bald, euer Michael. Und auf die nächsten 300 Folgen bei unserem Podcast. Macht's gut.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com